So, guten Nachmittag miteinander. Ich hoffe, Sie haben alle gut gespeisen. Ich begrüße Sie zum ersten Vortrag diesen Nachmittag zum Thema vom Desktop zur Windows 8 App. Und dabei möchte ich Ihnen in der nächsten Stunde zeigen, wie man von einer bestehenden Desktop- oder Weblösung zu einer Windows 8 App kommt. Und das in Hinsicht auf funktionale Aspekte. Also welche Funktionen nimmt man von einer Desktop-App rüber in eine Windows 8-App? In Bezug auf Usability und Design, wie kommt man von einer klassischen Office-Look-and-Feel zum Metro- oder Modern-UI-Style? Und in Bezug auf den Software-Architekten oder Entwickler, wie kommt man von einer WPF.NET-basierten Lösung zu einer WinRT-basierten Lösung? Mein Name ist Christian Moser. Ich arbeite als Softwarearchitekt und Designer bei Zülke. Und damit lasst uns beginnen. Am 26. Oktober, also vor einigen Tagen, wurde Windows 8 offiziell gelauncht. Und hier sehen wir ein Bild vom Launch, als Steve Ballmer gerade Windows 8 offiziell vorstellt. Viele von uns haben das mitverfolgt. Und fragen sich jetzt eigentlich, was bedeutet Windows 8 für mich? Und für mich kann heißen, als Produktentwickler, Produktmanager beispielsweise, kann man sich die Frage stellen, muss ich meine bestehenden Desktop-Produkte jetzt anpassen, damit sie auf Windows 8 laufen? Was bedeutet das für mich? Oder man kann fragen, brauchen wir auch eine Windows Store-App? Ist das etwas für unsere Unternehmung oder nicht für unsere Produkte? Als Designer oder Designerin müssen wir uns fragen, welchen Einfluss hat das Modern UI, das neue, diese Kacheln, diese neue Look and Feel auf unser bestehendes Design? Müssen wir da was ändern oder können wir das so lassen, wie wir es heute haben? Und es gibt auch viele neue Interaktionspattern, wo wir uns fragen müssen, sieht die Navigation und der Aufbau der App später noch gleich aus, wenn wir auf Windows 8 wechseln? Als Entwickler fragen wir uns, wo sind überhaupt die Unterschiede zwischen einer C-Sharp WPF.NET 4.5 Applikation und einer C-Sharp XAML WinRT basierenden Applikation? Und, was natürlich immer besonders spannend ist, wie viel vom bestehenden Code kann ich übernehmen und wo muss ich anpassen? Dies möchten wir machen am Beispiel einer virtuellen erfundenen Firma und die heißt MyImo. Und diese MyImo, die ist eine Immobilienfirma, die publiziert Inserate von Privaten, für Häuser oder Wohnungen und sie bietet auch Hypotheken an. Und das ist ihre aktuelle Lösung, die sie haben. Sie haben einen Desktop-Client, der ist basiert auf .NET und WPF. Der wird im Kundencenter intern eingesetzt und der hat den vollen Funktionsumfang. Er ist so aufgebaut, dass er sehr effizient zu bedienen ist, dass wenn ein Anruf im Helpcenter oder im Kundencenter ankommt, dass sie sehr schnell den Kunden finden, die nötigen Operationen durchführen können. Und er besitzt auch den vollen Funktionsumfang. Dann haben sie die Webseite, wo die Kunden normalerweise nach Immobilien suchen. Die ist so aufgebaut, dass sie sehr komfortabel ist, sehr gut ausschaut. Sie hat einen etwas reduzierteren Funktionsumfang und sie ist basiert auf ASP.NET MVC. Beide Komponenten nutzen einen gemeinsamen Serverteil. Der ist auch in .NET geschrieben, der greift auf eine Datenbank zu und kommuniziert mit dem Desktop-Client über einen WCF-Service. Und die Webseite greift direkt auf diesen Backend-Service zu. Das ist so die Ausgangslage für unser Problem, das wir uns anschauen. Und als erstes möchten wir uns fragen, was bedeutet jetzt Windows 8 für einen Produktmanager? Zuerst sieht man natürlich, was sind die neuen Chancen, die Windows 8 uns eröffnet. Und das wäre unter anderem, dass wir durch ein solches Live-Teil eigentlich eine ständige Präsenz auf dem Startscreen, auf dem Rechner unserer Kunden erreichen können. Das heißt, wo wir heute Google Ads also auf irgendwelchen fremden Pages schalten und dafür Werbung, also Kosten zahlen müssen, haben wir hier die Möglichkeit, eigentlich eine ständige Präsenz auf dem Startscreen zu schaffen. Und deshalb ist eine Windows 8 App für einen Produktmanager eine interessante Sache. Dann gibt es die Möglichkeit, dass man zum Beispiel besonders spannende oder besonders attraktive Immobilien auf diesem Live-Teil anpreisen kann und so eigentlich das Interesse für diese App ständig erneuern kann. So ist auch die Motivation höher, das auf dem Startscreen anzupinnen. Also Live-Teil öffnet ganz neue Chancen für ein Produkt. Es ist auch eine neue Zielgruppe, die wir ansprechen können. Leute, die mobil surfen, die vielleicht nicht mal einen Laptop zu Hause haben, sondern nur einen Tablet besitzen. Jüngere Leute oder Leute, die in der Freizeit den Computer nutzen. Und es gibt auch noch die Möglichkeit, sogenannte Secondary Lifetiles zu machen, wo man sich zum Beispiel spezielle Suchabos speichern kann und sobald eine Immobilie mit dem gesuchten Profil auftaucht, erscheint die in diesem Secondary Teil. Also für den Produktmanager eröffnen sich mal mit Windows 8 viele spannende Optionen. Jetzt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Desktop-App und einer Windows Store-App? Ich habe mal versucht, hier ein paar typische Charaktermerkmale einander gegenüberzustellen. Windows Store-Apps sind optimiert für Touch. Sie sind zwar auch mit Maus und Tastatur bedienbar, aber sie sind optimiert für Touch. Der Unterschied ist auch, dass sie halt sehr klein sind, sehr simpel und dass sie einen klaren Fokus haben. Desktop-Anwendungen sind typischerweise komplexer und umfangreicher, man arbeitet länger damit und Apps sind so kleine Tools, kleine Gadgets, die man startet, etwas macht, wieder schließt und dann ein anderes startet. Ein offensichtlicher Unterschied ist auch das Design, die Designsprache. Desktop-Anwendungen sind häufig im Office-Look gehalten, verwenden diese Ribbon-Toolbar und Windows Store-Apps kommen im neuen Modern UI-Look daher. Auch die Verteilung ist ein großer Unterschied, dass man sie nicht klassisch über eine Webseite per Setup-Exe runterlädt und installiert, sondern üblicherweise über den Store verteilt. Hier sieht man ein Beispiel von Outlook auf dem Desktop, das eigentlich eine komplexe Anwendung ist, die verschiedene Business Cases oder Use Cases in sich vereint, wogegen auf dem Tablet vier verschiedene Apps existieren, die eigentlich das abdecken, was Outlook hat. Also es gibt eine Kontakte-App, eine Nachrichten-App, eine Kalender-App und jede hat einen klaren Fokus und ist sehr simpel. Es gibt auch einen Unterschied, wenn man so den Entwicklungsprozess anschaut. Eine typische Line-of-Business-Applikation, die wird eigentlich in diversen Sprints über Monate wird die entwickelt. Und dann gibt es irgendwann, wenn alles super getestet ist und stabil, und gibt es irgendwo an einer großen Konferenz oder irgend sowas, gibt es dann den Launch. Und sie sind oft geschäftskritisch. Sie werden relativ mit großem Budget entwickelt. Sie sind umfangreich, haben wir schon gesagt. Und oft sind auch verschiedene Schnittstellen zu anderen Umsystemen notwendig. Und das heißt, durch dieses große Investment und durch die hohe Komplexität sind halt Sachen wie Stabilität, Wartbarkeit, auch in Bezug auf die Wahl von Technologie und Skalierbarkeit, das sind alles sehr wichtige Aspekte. Die Welt von Apps schaut aber etwas anders aus. Apps sind in der Regel Zusatznutzen zu einem bestehenden Business Case. Das heißt, es ist eigentlich nur ein weiterer Channel, den wir ansprechen möchten. Das ist jetzt einfach nicht in jedem Fall so, aber das ist so der typische Charakter einer App. Sie sind viel simpler, fokussiert und es sind ganz andere Aspekte wichtig, wie zum Beispiel Time to Market. Wenn wir die Ersten sind, die mit dieser coolen Idee in den Store kommen, haben wir eine große Aufmerksamkeit, wogegen der Zweite und der Dritte irgendwann dann nicht mehr die Aufmerksamkeit kriegt. Das heißt, Innovation, Kundennutzen, auch up-to-date sein, also Updates liefern, ist hier eigentlich eher ein Schmerzthema und im Store ist es fast ein Muss. Wenn man nämlich lange kein Update liefert, kommt man im Ranking weiter runter und die Leute finden unsere App erst irgendwo weit hinten in den Suchresultaten und dadurch gibt es wie eine negative Spirale. Das heißt, Updates liefern und sag mal, Bugs fixen ist hier eigentlich etwas Positives, wogegen es hier eigentlich in der Regel etwas Mühsames ist oder etwas Ärgerliches für den Endkunden. Auch da halt der Update-Prozess hier deutlich einfacher und unkomplizierter ist. Das bedeutet auch für uns als Entwickler, dass wir uns überlegen müssen, ob bestehende Werte, die wir leben, immer noch so wichtig sind. Das heißt Testing. Wie weit muss ich gehen? Wie viele Testcases muss ich schreiben, bis ich eine App in den Store stellen kann? Möchte ich die Zeit nicht lieber in ein innovatives Feature investieren? Oder auch Wartbarkeit, Architektur. Da haben wir uns über Jahre eigentlich komplexe Patterns aufgebaut, die für Line-of-Business-Applikationen sehr wichtig sind und auch notwendig. Aber in einer kleinen, relativ überschaubaren App braucht es vielleicht gar nicht das Engineering, die Engineering-Power, um damit irgendwie Erfolg, die Kunden zu überzeugen zu können. Das ist eine etwas gewagte Aussage, aber ich denke, es lohnt sich, das einfach mal zu hinterfragen. Wie weit muss man da wirklich gehen? Jetzt möchte ich weiß nicht, ob das heute Morgen schon mal gezeigt wurde, es gibt 4 Arten von Windows 8 Apps, für die es gut ist, einfach die mal einander gegenüberzustellen und zu verstehen, was die Unterschiede sind. Es gibt die Consumer Apps, das sind von Privaten für Private in der Regel. Oder kleine Agenturen, die schreiben irgendein cooles Game, eine Gitarren-App oder Movie Guide zum Beispiel, wo man eine Movie-Datenbank durchsuchen kann. Und die werden typischerweise im Windows Store publiziert und heruntergeladen. Die sind teilweise kostenlos oder für ein paar Franken erhältlich. Dann gibt es die Business-to-Customer-Apps, wo eine Unternehmung ihr Business-Case in Form von einer App dem Kunden anbietet. Das ist zum Beispiel Blick, wo man ein Abo kaufen kann, Swissquote, wo man Online-Trading oder Börsenkurse machen kann oder eBay, wo man Versteigerungen mitmachen kann. So erreichen die Enterprises eigentlich neue Endkunden oder komfortabler bestehende. Dann gibt es die sogenannten Line of Business, das ist eigentlich Business to Business. Das heißt, ein Unternehmen schreibt für ein Produkt eine App und andere Unternehmen nutzen diese App entweder als Service oder mit einem eigenen Backend. Hier kommt man in einen interessanten Bereich, wo man typischerweise nicht mehr über den Windows Store gehen möchte, sondern wo plötzlich auch Sideloading interessant wird. Wo man sagt, man verteilt es nicht mehr über ein öffentliches Verzeichnis, sondern es wird über ein internes Verteilsystem direkt auf dem Tablet installiert. Die letzte Kategorie sind die sogenannten Enterprise Apps. Die sind eigentlich intern in einer Unternehmung. Das ist zum Beispiel eine Lagerverwaltung oder so. Typischerweise trifft man die nur bei größeren Unternehmungen, die einfach ihre internen Tools als Windows 8 App umsetzen. Die werden dann auch nicht über den Store installiert, auch nicht zertifiziert, was heißt, man hat etwas mehr Freiheit. Und die werden dann per Sideloading über ein internes Mechanismus verteilt. Es ist einfach gut, mal diese Klassierung zu verstehen. Jetzt, wie sieht es mit Features aus? Wenn wir hier eine normale Desktop-Anwendung schauen, die einen relativ großen Feature-Umfang hat, ist die App ein Subset davon. Selten deckt eine App den gleichen Feature-Umfang ab wie die Desktop-Anwendung. Aber es gibt auch einen Bereich, wo sie eigentlich Zusatzfeatures bietet, die auf dem Desktop nicht vorhanden sind. Und ich habe mal versucht, ein paar typische Arten von Features aufzuschreiben, die auf dem Desktop bleiben sollen. Dazu gehören zum Beispiel umfangreiche Texteingabe oder komplexe Dateneingaben. Die möchte man lieber mit einer richtigen Tastatur an einem normalen Bildschirm machen, mit der Maus und Tastatur. Dann pixelgenaue Eingaben wie CADs oder so werden wohl auch eher auf dem Desktop bleiben. Rechenintensive Aufgaben, wo einfach der Tablet nicht genügend Power hat und nicht dafür ausgelegt ist. Aber auch sehr selten genutzte Funktionen, die in einer App einfach nicht den Mehrwert oder den Nutzen bringen, wo es sich lohnt, das auch in eine App zu portieren. Hingegen geeignet sind wichtige und häufige Funktionen, das heißt auch die Haupt-Use-Cases, die auch vor allem unterwegs einen guten Wert bringen. Dazu gehört typischerweise das Browsen von irgendwelchen Katalogen oder Listen und dann einfache, kurze Interaktionen. Zum Beispiel ein Shop, man browst nach einem gewünschten Produkt, man wählt das aus, dann kommt ein kurzer Bestellprozess und dann ist man wieder zurück im Job. Das ist so ein typisches Feature-Set für eine App. Jetzt gibt es aber auch Zusatzfeatures, die man nur in der App antrifft. Das sind häufig Offline-Fähigkeit, wenn es vorher eine reine Online-Anwendung war, und die ganzen plattformspezifischen Features wie Lifetiles oder Contracts, die wir zusätzlich eigentlich implementieren müssen. Jetzt hat der Produktmanager sich entschieden, okay, die MyImo braucht eine Windows 8, eine Windows Store App, soll eine kostenlose Business-to-Customer App werden. Das heißt, die kann jeder runterladen, sie können nach Immobilien suchen, weil ihr Business Case sieht eigentlich vor, dass über die Vermittlung eines Kontakts nachher oder das Schalten eines Inserats Geld gemacht wird und nicht über die App. Er möchte bereits nach einem Monat im Store sein. Dafür hat er sich ein paar wenige simple Features rausgepickt, nämlich das Browsen von Mietobjekten, einen kleinen Hypothekenrechner und ein Share-Contract, wo man einfach Freunden mitteilen kann, dass man etwas Cooles gefunden hat. Mit dieser Idee geht er nun zum Designer und sagt, kannst du mir so etwas im Modern UI-Look designen, damit unsere Entwickler das implementieren können? Der Designer oder die Designerin fragt sich nun, was ist jetzt genau der Unterschied zwischen einer Desktop-Anwendung oder einer Web-Anwendung, wie wir sie heute kennen, und einer Modern UI Windows Store App? Und sie fragt sich, wie komme ich von A nach B? Dazu möchten wir zuerst mal anschauen, was macht überhaupt der Modern UI Look aus? Was ist so charaktertypisch für Modern UI? Und das erste ist mal, es ist optimiert für Touch. Und das heißt, alle Elemente sind deutlich größer, als wir es auf dem Desktop kennen. Die Interaktionen hingegen sind simpler gestaltet, aber dafür gibt es viel mehr, weil wir mit dem Touch sehr schnell sind, weil wir ihn nicht indirekt positionieren müssen wie die Maus, sind wir eigentlich viel schneller im Tippen. Das heißt, die Anzahl Klicks, die zum Beispiel im Web oder auf dem Desktop so eine negative Kennzahl ist, hat hier beim Touch viel weniger Relevanz. Dafür sind die Interaktionen einfach und kurz. Und man sollte sie jederzeit wieder rückgängig machen können, weil der Touch, der Finger, etwas Ungenaues ist. Das heißt, man macht gerne irgendwo einen Fehler. Deshalb sollte es immer eine Undo-Funktion geben, damit man relativ ungestraft eine Aktion wieder rückgängig machen kann. Dann der zweite typische Unterschied ist, hier links sehen wir ein Bookstore, wie der immer heißt, vom iPad, und rechts sehen wir die Kindle-App auf dem Windows 8-Tablet. Und hier sehen wir, haben die Entwickler von Apple versucht, eigentlich ein Holzregal in Eiche oder Buche nachzubauen und in diesem Tablet drin umzusetzen. In einem digitalen, portablen Device haben sie eigentlich ein schweres Eichenregal reingebaut. Und der Modern UI-Style ist da sehr radikal und sagt, wir bauen ein digitales Gerät, das hat nichts zu tun mit Holz oder mit Leder oder mit Papier, sondern wir sind authentically digital. Und das heißt, man verzichtet auf alles, was nach Analogwelt ausschaut. Und dazu gehört Materialien, Texturen, dazu gehören Gradienten, die eigentlich eine Glanzoberfläche darstellen, dazu gehören Schlagschatten, die irgendeinen 3D-Effekt erzeugen. Wir versuchen uns wirklich auf das auf die digitale Welt zu konzentrieren, als ob es keine analoge Welt gibt. Teilweise ist das sicher einfach, um sich abzugrenzen, um sich zu differenzieren gegenüber Apple. Andererseits habe ich das Gefühl, ist das eine modernere, schlankere Designsprache, als sie Apple zurzeit einsetzt. Ein weiteres Merkmal ist das sogenannte Reduce to the Max. Und da möchte ich mal zeigen, was das heißt. Links sehen wir von Microsoft Dynamics, ihrem CRM-System, einen Screenshot von der Desktop-Lösung. Und rechts sehen wir die Windows Store-App dazu. Und der erste Punkt heißt eigentlich von Reduce to the Max, dass wir allen Schmuck, das heißt irgendwelche unnötigen Rähmchen, Verläufe, Trennlinien, alles was unnötig ist und nur eigentlich so ein bisschen dem visuellen Design dient, dass wir das alles weglassen. Und der zweite Punkt ist, dass Windows 8 für Settings, für Search, für Share schon Contracts unterstützt, die man über die Charms erreichen kann. Das heißt, die müssen nicht mehr in jeder App neu erfunden werden. Das können wir alles weglassen. Dann steht der Inhalt selbst im Vordergrund und man navigiert durch das Klicken auf einen Inhalt in der Regel auf eine neue Seite. Und wenn es nicht möglich ist, auf den Inhalt zu klicken, dann gibt es Navigationselemente, das schauen wir nachher gleich an, aber die sind in der Regel nicht sichtbar, sondern erst dann, wenn wir zum Beispiel die App-Bar öffnen oder auf ein Menü klicken. Das heißt, die ganze Navigation fällt in der Regel auch weg. Das ist das, was ich vorher gesagt habe, dass die ganzen Befehle eigentlich nur dann erscheinen, wenn wir sie benötigen und nicht die ganze Zeit durch. So können wir die wahrgenommene Komplexität eigentlich reduzieren. Das ist eine typische Struktur, wie eine Windows 8 App aufgebaut ist. Es sind drei Stufen. Zu oberst gibt es sogenannte Hub Pages. Die sind in der Regel ziemlich lang mit horizontalem Scrolling. Und da sind die ganzen Inhalte als eine Art Übersicht zusammengefasst. Von diesen Hubs können wir dann innerhalb einer Sektion, also innerhalb einer Gruppe in die Sektionsstufe wechseln, wo wir dann nur noch diesen Abschnitt des Hubs sehen, dafür ausgedehnt. Typischerweise bei der Immo-App könnte ich mir vorstellen, dass wir hier Häuser haben, hier vielleicht Wohnungen, dann hier irgendwelche Garagen oder Grundstücke, die zum Angebot stehen. Wenn wir jetzt auf Häuser klicken, kommen wir in eine Section-Page, in der alle Häuser aufgelistet sind. Wenn wir dann auf ein einzelnes Objekt klicken, kommt man in eine Detail-Page, wo es dann weitere Zusatzinformationen zu diesem Objekt gibt. Das ist nicht eine zwingende Regel, dass man jede App so aufbaut von der Struktur, aber es ist so ein Best Practice, würde ich sagen. Es eignet sich auch nicht für jeden Typ Anwendung, aber für datenzentrierte Anwendungen, wo man so einen Drilldown macht, ist das eigentlich eine gute Ausgangslage. Auch wenn man im Visual Studio das normale Grid Application Template öffnet, kriegt man eigentlich bereits diese drei Strukturen. Jetzt möchte ich noch ein bisschen mehr auf die Navigationselemente eingehen, die Windows 8 bietet. Und zwar, das erste sind mal so die typischen Filters, die wir zwischen dem Inhalt und dem Header finden. Die können wir nutzen zum Sortieren oder Filtern. Man sieht das zum Beispiel beim Windows Store, ist das schön so umgesetzt. Dann das zweite Element ist das Header-Menü. Das erreichen wir über dieses kleine Chevron-Zeichen neben dem Titel. Und da ist es so, dass eigentlich immer zu unterst, was eigentlich von der Web-Entwicklung her eher untypisch ist, sich der Home-Link befinden soll. Der Home-Link führt immer zurück zur Startseite. Die anderen Menüeinträge sind typischerweise solche Section Pages, wo man verschiedene Bereiche der Applikation direkt annavigieren kann. Dieses Header-Menü sollte global in jeder Page erreichbar sein. Dann gibt es die untere App-Bar und darin befinden sich eigentlich die ganzen kontextbezogenen Befehle. Das kann sein ein Haus zu den Favoriten hinzuzufügen, ein weiterführender Link auf die Webseite, zum Beispiel, dass man den irgendwie bookmarken kann oder in sein Suchabo aufnehmen, solche Sachen. Dann gibt es auch eine Top-App-Bar und diese wird nicht immer benötigt, aber sie öffnet sich immer zusammen mit der Bottom-App-Bar und die braucht man, wenn man mehrere Scopes innerhalb einer Applikation hat. Es ist eigentlich wie nochmals eine Stufe oben drüber. Ich könnte mir vorstellen, wenn man mehrere Dokumente öffnet oder beim Internet Explorer mehrere Webseiten offen hat oder beim Store zum Beispiel seine eigenen Apps und die öffentlichen Apps hat, dann ist das eigentlich der Wähler, wo man den Scope umschalten kann. Dann gibt es die SharePane, die angeboten wird, um Inhalte zu teilen. Die müssen wir auch nicht neu erfinden, sondern die ist schon Teil eines Contracts. Dann gibt es das Settings-Pane, das können wir komplett selber gestalten, wie das ausschauen soll. Aber es ist auch etwas, was vorgegeben ist, wie es geöffnet wird und wo es vorhanden ist. Und es gibt noch den Search-Pane, den wir auch nicht selber gestalten können. Lediglich die Autocomplete oder die Suggestions können wir vorgeben oder halt diesen Contract implementieren. Das sind so die typischen Navigationselemente, die in diesem modernen UI-Style eigentlich vorgegeben wird. Nun möchte ich in 6 Schritten zeigen, wie man von dieser Ausgangslage, von dieser heutigen Webseite der MyImo eigentlich in eine fertige Windows 8 Modern UI-Applikation kommt. Der erste Schritt in diesem Redesign ist typischerweise, dass man sagt, wir lassen Features weg, die wir nicht in die App übernehmen. Das sind zum Beispiel die Beschreibung, die man nicht mehr braucht, oder wie viele Quadratmeter. Das brauchen wir zum Beispiel auf dieser Übersichtsseite nicht. Dann der zweite Schritt ist, dass wir den ganzen Schmuck entfernen. Das heißt, all diese Schlagschatten, alles was irgendwie Details sind, wie zum Beispiel diese Trennlinien hier, die entfernen wir alle. Auch Hintergrundfarben und so kommt mal alles vorerst weg. Dann der dritte Punkt ist, dass wir die Contracts nutzen. Das heißt, Search und Share und Settings muss alles nicht mehr auf unserer Page drauf sein, sondern ist nur noch auf Abruf erreichbar. Weg damit. Dann der vierte Schritt ist, dass wir die ganzen Schriften und Icons in den Modern UI-Look anpassen. Dazu verwendet sie eine spezielle Schrift, also eine spezielle ihre Hausschrift, Segoe UI Lite. Und auch die Icons sind einfarbig und passen zu diesem Metro-Style in so Kreisen eingehüllt oder in Kacheln. Das heißt, wenn wir das anwenden, sieht das alles schon mal ziemlich schlank aus. Was jetzt noch fehlt, ist, dass der Content in den Vordergrund tritt. Und dass wir das Layout anpassen. Und wenn wir diesen Schritt machen, sieht es plötzlich schon ziemlich wie eine Windows 8 App aus. Es sieht nach einem großen Schritt aus, aber schlussendlich habe ich nur dieses Bild größer gemacht und diesen Text jeweils über das Bild gelegt. Und jetzt der letzte Schritt ist noch, dass wir sagen, wir nutzen diese Navigationselemente, die wir vorher eingeführt haben, um zwischen den verschiedenen Bereichen zu wechseln, um zu filtern und zu navigieren. Und schon haben wir eigentlich eine gute Ausgangslage für eine Windows Store App. Also ich glaube, dieser Redesign-Plan könnte euch helfen, wie ihr von einer Desktop-Anwendung oder einer Webseite in dieses Modern UI kommt. Natürlich ist das nicht abschließend und es gibt noch viele weitere Probleme, aber das ist mal ein guter Start. Jetzt kommt der für euch wahrscheinlich spannendste Teil, nämlich was bedeutet Windows 8 für Softwareentwickler und für Softwarearchitekten. Und als Softwarearchitekt oder Entwickler kennen wir sicher alle diese Slide. Die wurde seit der Bildkonferenz vor einem Jahr wurde die immer wieder gezeigt. Und da gibt es diese klassische blaue Welt, in der wir uns heute auf dem Desktop oder im Internet befinden. Und auf der linken Seite gibt es die WinRT-Welt. Und die Webseite ist heute im Backend eine ASP.NET MVC-Seite, die in C-Sharp entwickelt ist, mit einem Server in .NET. Und es gibt einen Teil HTML, wo das ganze UI gerendert wird. Er entscheidet sich jetzt, dass er lieber eine gesammelt C-Sharp-basierte Lösung machen möchte, weil er relativ viel C-Sharp-Code hat, den er nutzen möchte. Und gesammelt kennt er schon von der WPF, vom WPF-Client, den sie gebaut haben. Deshalb entscheidet er sich diesmal für diese Welt. Aber man könnte genauso gut JavaScript, CSS oder, wenn man mag, C oder C++ machen. Jetzt als Softwareentwickler stellen wir natürlich ein paar Anforderungen an eine mögliche Lösung. Zum Beispiel, wir möchten möglichst viel Code wiederverwenden. Und Gründe dafür ist zum Beispiel die Time to Market, weil, wie gesagt, der Produktmanager hat gesagt, in einem Monat sollen wir in den Store. Das heißt, da können wir uns nicht leisten, das Rad nochmals neu zu erfinden. Dann der ganze Testing-Aufwand ist ein Aspekt, dass man sagt, ich möchte nicht meinen ganzen Code nochmals neu testen, vielleicht duplizieren, zweimal testen. Und auch die Wartung ist ein wichtiger Aspekt, der auch zusammen mit dem Testing kommt. Zudem möchten wir möglichst wenig Logik in der Windows Store App drin haben. Es ist immer ein Balance zwischen Performance, was man alles lokal hat, und wie schwer das die schwergewichtige App ist. Denn sobald wir eine zweite App, zum Beispiel eine Phone-App bauen möchten, oder vielleicht noch eine iOS-App oder eine Android-App, dann merken wir, je weniger Logik wir eigentlich im Client haben und je mehr auf dem Server ist, desto einfacher fällt uns dann, auf anderen Plattformen Apps zu entwickeln. Der dritte Aspekt ist, dass wir haben bekannte Tools, wir haben bekannte Best Practices und wir haben Libraries und Sachen, die wir jetzt über Jahre aufgebaut und gelernt haben, und die möchten wir möglichst wiederverwenden. Deshalb möchte ich jetzt Ihnen aufzeigen, was es für Möglichkeiten gibt, Code zu portieren zwischen Desktop und Windows Store App. Und die erste, einfachste Art, das zu machen, ist einfach, man sagt, lass es uns neu schreiben. Das heißt, New Solution, was haben wir? Einfach die erste Klasse, alles wieder neu schreiben. Der Vorteil ist, wir sind maximal flexibel. Das heißt, nichts hält uns zurück, außer vielleicht, dass man die WinRT-Library zuerst kennenlernen muss. Aber wir haben keine Altlasten, die wir berücksichtigen müssen. Auf der negativen Seite gibt es kein Reuse und wir können auch nicht aus unseren gemachten Fehlern lernen. Das heißt, in dem Moment, wo wir auf eine komplett fremde Plattform wechseln, ist das wahrscheinlich ein guter Ansatz. Sagen wir mal, wir haben irgendein Java-Backend mit irgendeinem SOAP-Webservice, kann man nichts reusen. Oder wir wechseln von einer C-Sharp-App in die iOS-Welt, kann man, wenn man nicht irgendwie Monotouch oder so einsetzt, auch nichts reusen. Also sobald es starke Unterschiede gibt, macht Neuschreiben wahrscheinlich Sinn. Der zweite Ansatz ist Copy und Paste. Das heißt, wir nehmen den bestehenden Code und sagen, das ist unsere Ausgangslage, wir kopieren ihn rüber und versuchen ihn einfach anzupassen, zu fixen, ein paar Änderungen vorzunehmen, dass das schlussendlich so läuft. Wir haben immer noch maximale Freiheit, weil wir jede Zeile Code anpassen können. Wir sind schnell bei einem brauchbaren Resultat. Der Nachteil hier ist, wir haben eine sehr hohe Redundanz. Das heißt, wir haben jede Codezeile dupliziert. Wenn wir hier einen Bug fixen, müssen wir auch hier drüber fixen. Und das macht eigentlich dann Sinn, wenn wir irgendwie viele Constraints auf der einen Seite haben. Also wenn die Ursprungsarchitektur sehr unflexibel ist, oder wenn die sagen, wir sind gerade mitten in einem Release, wir können keine Anpassungen machen, nehmt, was wir habt, macht das Beste daraus. Dann ist vielleicht Copy und Paste eine gute Lösung. Wenn man aber beide Seiten unter Kontrolle hat und wenn man mit beiden Projektleitern ein bisschen sprechen kann und sagt, hey, könnt ihr ein paar Sachen anpassen hier, können wir hier ein paar Sachen anpassen, dann gibt es ein sehr mächtiges Konzept und das heißt Portable Library. Und das werde ich nachher im Detail noch erklären. Das ist eigentlich eine DLL schlussendlich, die man in mehreren Windows-Welten auf dem Phone, auf Xbox, auf dem Tablet, auf dem Desktop verwenden kann und so sein Code sehr einfach sharen. Der Nachteil hier ist, dass durch dieses Subset, also durch den kleinsten gemeinsamen Nenner, eigentlich starke API oder relativ starke API-Einschränkungen vorhanden sind. Je mehr Plattformen wir unterstützen möchten, desto enger ist eigentlich unser Korsett, in dem wir uns befinden. Und die vierte Möglichkeit, die ich vorstellen möchte, sind sogenannte File-Links. Da gibt es die Möglichkeit im Studio, ein File an zwei Orten zu verlinken. Und wenn wir, es ist eigentlich dieselbe Instanz vom File, sie wird einfach an zwei Orten eingeblendet. Und wenn wir dann das eine Projekt kompilieren, kompiliert er die Datei mit. Und wenn wir das andere kompilieren, kompiliert er die Datei auch mit. Dies hat den Vorteil, dass wir, wenn uns die Portable Library kein vernünftiges Subset anbietet, dass wir sagen können, okay, mit dem File-Link haben wir wirklich die volle Freiheit. Der Nachteil ist jedoch, das ganze Mapping, die ganze Intelligenz, die in diesem Portable Library steckt, müssen wir von Hand neu programmieren. Weil hier gewisse APIs schon harmonisiert werden durch die Portable Library. Hier sind wir wirklich im If, also Pragma, If, Else, wo wir die Unterscheidungen machen müssen. Das möchte ich jetzt im Detail noch schnell zeigen, wie das so vor sich geht. Und zwar muss man schon, das beginnt schon beim Using, dass man sagen muss, wenn diese Konstante definiert ist, dann include doch dieses File und sonst dieses. Und im Visual Studio mache ich dann die Datei an einem Ort und am zweiten Ort kann ich sagen Add Existing Item. Und durch diesen kleinen Dropdown-Pfeil kann ich sagen Add as Link. Und dann fügt er nicht die Datei zweimal hinzu, sondern nur eine Verknüpfung am zweiten Ort. Jetzt können wir unter den Properties vom Projekt können wir so Symbole oder Konstanten definieren. Und anhand diesen können wir dann Switches machen, wo wir sagen, verwende doch die Zeile oder diesen Codeblock oder diesen. Und wir müssen jetzt einfach die Datei einmal in der Windows Store App öffnen. Dann erscheint eigentlich dieser Teil hier farbig und dieser ist ausgegraut, weil er sieht sofort, Studio sieht, dass diese Konstante definiert ist oder nicht. Dann haben wir IntelliSense, um die oberen Zeilen zu schreiben. Wir können auch kompilieren und testen. Dann wechseln wir rüber in unser Desktop Projekt, öffnen die Datei dort nochmals, schließen zuerst die andere, weil sonst sagt er, ist bereits geöffnet. Und dann machen wir dasselbe mit dieser Zeile hier. Das heißt, wir müssen die immer zweimal öffnen, damit wir die IntelliSense-Support haben. Dann können wir es testen, aber wir haben die maximale Freiheit. Es gibt auch Tools, wenn man viele Dateien linken möchte, die eigentlich dieses automatische Linking unterstützen. Zum Beispiel der Project Linker von Prism. Oder es gibt auch ein Projekt, das heißt Caitlin oder so. Ich habe es selber nie ausprobiert, aber es scheint genau diese Aufgabe zu übernehmen. Das zweite, was ich nachher auch in der Demo noch etwas genauer zeigen möchte, das sind die sogenannten Portable Libraries. Und die Idee ist, man fügt eine neue DLL hinzu, vom Typ Portable Class Library. Wählt dann aus, welche Plattformen man unterstützen möchte. Und je nachdem, welche APIs oder welche Plattformen man hier anhökelt, dieses Subset ist nachher im Studio als Funktionen verfügbar. Und das heißt, je enger wir uns hier oder je mehr wir alte APIs dazu nehmen, wie zum Beispiel Phone 7 oder so, desto kleiner wird das verfügbare Subset. Und wir sehen hier ein paar Sachen, stehen erst ab .NET 4.0 zur Verfügung oder beim Phone zum Beispiel Queryable erst ab Phone 7.5. Und da haben Sie in der letzten Zeit haben Sie einige Verbesserungen vorgenommen an dieser Portable Library, dass dieses Subset heute so groß ist. Am Anfang war das deutlich kleiner. Die Idee war schon immer sehr spannend, aber am Anfang war das noch relativ nicht zu gebrauchen. Aber heute haben wir wirklich ein interessantes Subset. Jetzt die Unterschiede zwischen einer Desktop-Lösung und einer, also Desktop.NET, so wie wir es heute kennen, und einer Windows Store.NET mit WinRT, habe ich hier mal versucht, grafisch etwas aufzuzeigen. Und spannend ist, obwohl das eigentlich hier nur ein Blockdiagramm ist, habe ich doch versucht, ein bisschen die Layers, so wie sie in einer typischen Architektur vorkommen, aufzuzeigen. Oben ist eigentlich das User Interface und hier sehen wir, gibt es Unterschiede. Es ist zwar beides XAML, es sind ähnliche Syntaxen, aber die Namespaces sind anders und auch gewisse Details sind anders. Unten, wo wir eigentlich auf die Plattform zugreifen, das heißt, wo wir I/O machen, Netzwerkzugriffe, Threading, auf Ressourcen zugreifen, dort gibt es auch merkliche Unterschiede. Und dazwischen, im ganzen .NET Core, dort sind wir eigentlich identisch. Und wenn wir das jetzt ein bisschen auf die Layers mappen, heißt das, oben haben wir eigentlich eine User-Interface-Schicht, die unterschiedlich ist, unten haben wir eine Ressource-Zugriffsschicht, die unterschiedlich ist, und dazwischen haben wir irgendwo unser Business-Model und unsere Services, oder wie wir sie auch immer nennen, und diese sind relativ portabel, weil dort der Code sich typischerweise kaum unterscheidet. Ich habe mal versucht, für diese MyIMO-Lösung so ein Architekturdiagramm aufzuzeigen, wie das in etwa ausschauen könnte. Und zwar gibt es da einen WPF-Client, der ist im typischen Model-View-Model-Pattern aufgebaut. Und darunter gibt es eine Schicht, eine Service-Schicht, die eigentlich dann auf die Backend-Services zugreift. Das Backend besteht aus einerseits einem Model View Controller, also einer MVC-Applikation, dann ein paar Services, wie zum Beispiel der Hypothekenrechner oder hier die Immobilienobjekteverwaltung und einen WCF Data Service, der diese Services eigentlich im Client zur Verfügung stellt. Darunter gibt es eine Data Access Schicht, die dann auf die SQL-Datenbank zugreift. Jetzt kommt die Windows Store App, auch in C-Sharp und XAML geschrieben. Und was ändert jetzt die an dieser bestehenden Welt? Und zwar ist das so, dass die auch das typische Model View Model Pattern unterstützt. Das heißt, hier können wir eigentlich alles Gelernte wiederverwenden. Die Presentation Services müssen wir zwar neu schreiben, aber die greifen auf dasselbe Backend zu. Und jetzt möchten wir mehr als nur diese Presentation Services nutzen, sondern zum Beispiel diesen Hypothekenrechner. Das ist eine komplexe Berechnungslogik, sagen wir mal, die man nicht so einfach nachprogrammieren kann. Hier steckt das ganze Businesswissen drin und diesen möchten Sie nicht nochmals neu schreiben. Sie möchten aber auch, dass in einer Offline-Variante der Hypothekenrechner zur Verfügung steht. Das heißt, hier ist jetzt genau ein Use Case, wo man sagt, eine Portable Library könnte das abdecken. Jetzt gibt es aber ein kleines Problem, denn dieser Hypothekenrechner greift auf ein paar Settings zu oder eine Datei zum Beispiel. Und genau dieser Teil, haben wir ja vorher gesehen, ist nicht portabel. Das heißt, ein Dateizugriff sieht ganz anders aus in WinRT als im Desktop. Und das ist auch etwas, was durch die Portable Libraries nicht harmonisiert oder ausgeglichen wird, weil es einfach zu unterschiedlich ist. Und jetzt möchte ich ein kleines Pattern vorstellen, wie man dieses Problem lösen kann. Und zwar sagen wir einfach, alles, was auf plattformspezifische Ressourcen zugreift, lösen wir aus diesen Services raus und führen einen kleinen Plattform Access Layer ein, wie der auch immer heißt. Und alles, was plattformspezifisch ist, aber nur genau dieser minimale Code, zum Beispiel das Öffnen einer Datei oder das Lesen von Ressourcen, das implementieren wir dann zweimal in jeder Plattform. Und über ein Interface machen wir diese kleinen plattformspezifischen Services verfügbar. Das Interface ist aber Teil der Portable Library. Und diese Services verwenden dieses Interface als gegeben. Das heißt, sie greifen darauf zu und sagen, gib mir die Datei, aber sie wissen nicht, wenn sie hier drin laufen, ist es die blaue Implementierung, die denn das, die Datei liefert, und hier drüben ist es die grüne Implementierung. Und um diesen Switch zu machen, verwendet man ein Pattern, und das nennt sich Inversion of Control. Und typischerweise kommt das zusammen mit einem Dependency Container zum Einsatz. Und das sieht dann in etwa so aus, dass man sagt, ich habe für ein plattformspezifisches Feature, wie zum Beispiel die Settings, habe ich hier ein Interface. Das sagt einfach, wie kann ich auf Settings zugreifen. Und der Service, der die ganzen Properties verwaltet, der kann dann einfach sich eine Instanz von so einem iSettings-Service holen. Und auf der rechten Seite sehen wir jetzt zwei Implementierungen von diesem Service. Einmal für Windows Store, also für WinRT, und einmal für klassisch.net auf dem Desktop. Und über den Dependency Container können wir dann, das ist eigentlich optional, das muss nicht so gelöst werden, aber es ist eine komfortable Art, das zu tun, können wir sagen, verwende in diesem Umfeld für dieses Interface die Implementierung, und hier machen wir einfach ein anderes Mapping. Das heißt, wenn wir dann diesen Service hier aus dem Container resolven und er diese Dependency auflöst, kann er das jeweilige Mapping verwenden und gibt uns immer die richtige Instanz zurück. Das möchte ich jetzt gerne mal live in Visual Studio demonstrieren. Und dazu habe ich eine kleine App vorbereitet oder eine kleine Demo vorbereitet. Und zwar zeige ich zuerst mal den Desktop-Client. Hier sehen Sie den Desktop-Client, da kann man die Immobilien browsen. Es gibt auch diesen Hypothekenrechner. Ich kann hier die Werte verändern und das wird sofort neu berechnet. Der Desktop-Client arbeitet über einen WCF-Service mit dem Backend, und die Berechnung der monatlichen Belastung, also der Hypothek, erfolgt eigentlich im Backend. Da wir aber im internen Netz sind, ist es sehr schnell und wir können das auf dem Backend lassen. Dann gibt es eine ASP.NET MVC-Seite, das ist eigentlich die MyImo-Webseite, wo die Kunden draufgehen, und die bietet mehr oder weniger dieselbe Funktion an. Hier gibt es die Immobilien, dann gibt es den Hypothekenrechner, da kann ich sagen 500.000, 20.000, was auch immer, und dann berechnet er die monatliche Belastung. Nicht auf die Werte schauen, das ist nur, der Algorithmus ist nicht so, so großartig ausgearbeitet, aber es zeigt eigentlich, dass wir vom Web genau den genau gleichen Aufruf machen können. Jetzt als letztes möchte ich noch die App starten. Hier sehen Sie die MyImo App, eine sehr frühe Implementierung. Und hier gibt es über dieses Header-Menü, können wir sagen, im Hypothekenrechner. Und auch hier können wir die Variablen verändern und sehen sofort die monatliche Belastung. Das hier läuft aber in der App drin. Und wie ich das jetzt codemäßig umgesetzt habe, möchte ich Ihnen mal zeigen. Und zwar gibt es hier eine Portable Library, die heißt myimo.business.portable, und alles, was ich eigentlich native in der Win8 App drin haben möchte, habe ich hier rein verschoben. Dazu gehört mal das Modell, wie zum Beispiel ein Property, also irgendeine Immobilie. Das ist auch mehr oder weniger schon das ganze Modell. Und dann gibt es diesen Hypothekenrechner. Und hier sehen Sie, einfach für die Demo-Zwecke habe ich hier ein Setting reingenommen, das er nicht selber kennt, und das ist zum Beispiel der Zins. Und da die Settings in Winrte und auf dem Desktop komplett anders implementiert sind, können wir das nicht in diesen portablen Teilen lösen, sondern müssen es auch plattformspezifisch implementieren. Und wir holen uns hier einfach ein Interface von einem solchen iSettings-Service, ohne zu wissen, welche Implementierung uns erwartet, und greifen dann darauf zu. Das liefert irgendeinen Double-Wert zurück. Jetzt in der Windows 8-App habe ich einfach eine Referenz zu dieser Portable Library hinzugefügt und schon habe ich den Hypothekenrechner zur Verfügung. Und wenn ich jetzt auf das View-Model gehe, das diese Hypothek berechnet, kann ich hier einfach sagen, Mortgage Calculation Service, Calculate Mortgage, gebe hier die Parameter mit, die von diesem View-Model kommen und er berechnet mir dann den Wert. Und hier sehen Sie, der Service selber, der wird auch wieder injected. Und das habe ich jetzt in diesem Demo-Fall hier nicht so schön gelöst. Das müsste man irgendwo global lösen. Aber hier ist eigentlich diese Initialisierung von diesem Container. Dass ich sage, wenn du nach einem iSetting-Service fragst, dann gib ihm diese Implementierung zurück. Und wenn wir schauen, was das ist, dann ist das eigentlich auf der App diese plattformspezifische Implementierung, die auf Windows.Storage, also auf eine Winrte-Funktion zugreift und dann die Local Settings ausliest. Und durch dieses Mapping hier kriege ich, wenn ich diesen Service resolve, eigentlich gerade der plattformspezifische Settings-Service vom Windows 8 und kann hier das berechnen. Wenn wir jetzt mal schauen, wie das auch im Backend gelöst ist, auf der die WPF-Anwendung zugreift, gibt es auch hier einen. Nein, genau, gibt es. Ist es derselbe Mortgage Calculation Service, einfach mit einem anderen Settings Service. Und für das habe ich jetzt hier in dieser myimo.business, das ist eigentlich die nicht portable Teil der Business Logik, habe ich jetzt einen da unter Plattform Services einen weiteren Settings Service implementiert. Und das hier ist jetzt eigentlich die klassische .NET Implementierung, wo man sagt, ich greife auf die klassischen Upsettings zu, hol dort diesen Key raus und gibt den Wert zurück. Und wenn ich jetzt in den WCF-Service reingehe, in die Implementierung, dann mache ich hier wieder meinen Dependency-Container, registriere hier aber den anderen, die .NET-Implementierung des Settings-Service. Und wenn ich dann zum Beispiel Calculate Mortgage über diesen WCF-Aufruf aufrufe, dann verwendet er den .NET-spezifischen Service. Und so können wir eigentlich maximale Portabilität erreichen, indem wir einfach die plattformspezifischen Teile auslagern und per Interface eigentlich einbinden. Wenn ich jetzt ein bisschen zusammenfasse, was wir heute gesehen haben, dann denke ich, dass das Code-Sharing zwar auf den ersten Blick ein wichtiger Aspekt deiner App-Entwicklung ist, aber ich denke, mit dem zweiten Fazit, nämlich, dass man versucht, möglichst viel Code auf dem Server zu belassen und möglichst wenig auf dem Client, sieht man, dass der erste Punkt dann plötzlich also immer unwichtiger wird. Außer man hat halt spezielle Features, die man offline, also die aus Performance-Gründen oder aus Offline-Modus-Gründen nicht auf dem Server gelassen werden können. Und ich denke, eine gute Idee zu haben und diese gut umzusetzen, das ist deutlich wichtiger als eine perfekte Architektur oder als möglichst viel Code-Sharing zu haben. Das ist ein bisschen dieses Umlagen der Gewichtung, was wir am Anfang gesehen haben. von Line-of-Business-Apps, wie viele es von uns es gewohnt sind zu schreiben, die sehr langlebig sind, sehr schwergewichtig, auch sehr viel Architektur und Infrastruktur benötigen, dass man so eine App warten und bauen kann. Also eine Line-of-Business-Anwendung, und bei einer App ist das alles viel kleiner, viel agiler. Und deshalb ist eigentlich die Time-to-Market und das Update viel wichtiger als so eine extrem gute Architektur. Und eben, je mehr Logik wir auf dem Server haben, desto agiler sind wir. Sobald eine Android-Applikation angefragt wird, sobald eine iOS-Applikation angefragt wird, eine Phone 8, dann haben wir mit einem guten Server eigentlich eine sehr einfache API. Wir bauen nur noch einen dünnen View-Layer oben drauf und schon sind wir eigentlich mit einer ersten Version im Store. Und das sind aus meiner Sicht so die wichtigsten Punkte, die ich Ihnen mitgeben möchte. Und das ist noch ein letzter Punkt, dass wenn wir jetzt mit einer Neuentwicklung anfangen, sollte man schon bedenken, dass es wahrscheinlich noch so Seiten-Apps, so Multi-Channel-Apps gibt, die dann irgendwie auf unsere Enterprise-Architektur zugreifen. Das heißt, wir sollten schon unsere Architektur so planen, dass wir irgendwo einen Punkt haben, wo wir diese ganzen Services und diese Apps einbinden können. Ja, und damit möchte ich mich bedanken für die Aufmerksamkeit, und wenn noch Fragen sind, haben wir noch 3 Minuten Zeit dafür. Sind gerade noch Fragen? Sonst stehe ich auch gerne hier zur Verfügung. Besten Dank.